Hallo, ich grüße dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und konntest das schöne Wetter genießen. Heute starten wir wieder in eine neue Woche, in der du dich aufraffen musst, zu Hause etwas für die Schule zu machen. Und ich versuche dich mit meinem Podcast dabei zu unterstützen. Von einigen von euch habe ich in der letzten Woche die Rückmeldung bekommen, dass meine Arbeitsaufträge für euch teilweise sehr zeitaufwendig gewesen sind. Das habe ich mir zu Herzen genommen und die Aufgaben reduziert. Du wirst jetzt täglich eine Aufgabe bekommen, die vielleicht aber auch mal zwei Seiten oder zwei Arbeitsblätter umfasst. Deine reine Arbeitszeit sollte also eine halbe Stunde nicht überschreiten. Wenn du merkst, dass du wirklich ganz konzentriert arbeitest und die halbe Stunde dann schon vorbei ist, dann hörst du einfach auf. Aber du musst wirklich ehrlich zu dir sein. Du weißt ja selbst ganz genau, was konzentriertes Arbeiten heißt. Stimmt's? Dachte ich mir doch. Du wirst jetzt immer an einem Tag eine Rechtschreibübung machen und am nächsten Tag etwas anderes. Jeden Tag werde ich ein weiteres Kapitel vorlesen, das du dir anhören kannst, wenn du magst. Es ist aber nicht Teil deiner Deutscharbeitszeit, okay? Außerdem würde ich gerne wissen, ob du Interesse an einer Bewegungsübung hast oder nicht. Vielleicht könntest du mir auf dem Padlet Bescheid geben, ob ich eine solche Übung in den Podcast integrieren soll oder lieber nicht. Ich werde dort eine Umfrage starten. Du kannst dir ab heute neue Materialien vor deinem Klassenzimmer abholen. Dort liegt ein neues Heft mit ergänzendem Aufgabenpaket bereit. Jeder und jede muss sich das Heft abholen, weil ich es nicht digital verschicken kann. Es heißt Ich bei mir zu Hause und es soll dir eine Art Tagebuch sein, aber das erkläre ich dir am Mittwoch. Bitte arbeite vorher noch nicht darin, auch wenn das Heft sehr einladend aussieht. Wenn du das Heft abholst, gib bitte gleichzeitig deine Lesebegleithefte ab, damit ich mir mal einen Überblick verschaffen kann, was du alles so geschafft hast. Bitte nur die Lesebegleithefte. Dein Deutschheft und das Rechtschreibenheft brauchst du ja noch. In dem Aufgabenheft zu dem Heft, das du heute abholst, sollst du bitte wie in den Wochenplänen die Aufgaben, die du gemacht hast, abhaken. Du weißt ja, wie das geht. Das hast du ja schon ein paar Mal richtig gut gemacht. So, jetzt habe ich schon wieder ganz schön viel geredet. Jetzt kommen wir doch zu dem Wichtigsten. Was ist heute der Inhalt deiner Deutschstunde? Am Freitag habe ich ja gesagt, dass wir heute Pünktchen und Anton abschließen, aber dafür brauchst du ein Arbeitsblatt und das holst du dir erst heute ab. Deswegen fängt deine Woche mit einer Rechtschreibübung an. Heute brauchst du folgende Materialien, bitte hole sie jetzt. Deine Federtasche, dein Rechtschreibenheft 3 und deine Übersicht der bekannten Wörter. Erinnerst du dich noch daran, was das war? Richtig, du hast dort alle neuen Wörter eingetragen, die du nach einer Diktatübung kennengelernt hast. Und heute kommen noch einige dazu. Ach, und noch was. Ich habe das Pausenzeichen ein wenig verlängert durch dieses Geräusch. Das kommt jetzt immer direkt vor dem Pausenzeichen, damit du ein bisschen länger Zeit hast, um auf Pause drücken zu können. Ich glaube, das war vorher ein bisschen kurz. So, hole jetzt bitte deine Materialien. Hast du alles geholt? Prima. Dann kann es ja jetzt losgehen. Letzte Woche hattest du dich ja bereits mit dem Laut X beschäftigt. Und ich hatte dir erklärt, dass man nur, wenn man X hört, nicht weiß, ob man das Wort mit dem Buchstaben X oder mit der Buchstabengruppe CHS schreibt. Man muss diese Wörter einfach lernen. Letzte Woche hast du schon die Wörter mit dem Buchstaben X gelernt. Und diese Woche, beziehungsweise heute, ist die Buchstabengruppe CHS dran. Bitte bearbeite dafür im Rechtschreiben 3 Heft die Seite 23. Anschließend kommt noch eine zweite Aufgabe. Ich glaube aber, dass du nicht so viel Zeit für diese erste Aufgabe brauchst und gut eine weitere anschließen kannst. Fang damit jetzt bitte an. Und? Wie lange hast du gebraucht? Ich würde schätzen, so ungefähr 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Wenn ich jetzt völlig daneben liege, dann schreibe mir das doch bitte über den Lernraum oder über das Padlet. Auf dem Padlet habe ich übrigens auch das Lösungsblatt hochgeladen, damit du deine Aufgabe vergleichen kannst. Tja, du hast jetzt insgesamt 22 Wörter kennengelernt, die einen X-Laut haben. 10 davon schreibt man mit dem Buchstaben X und 12 mit der Buchstabengruppe CHS. Trage bitte jetzt diese Wörter in deine Übersicht bekannter Wörter ein. Dann hast du den Arbeitsauftrag für heute erfüllt. Und? Hast du alles fertig und die Wörter rechtschreibrichtig eingetragen? Prima! Wenn du diese Wörter noch mehr üben möchtest, dann mache doch die Anton-Aufgabe dazu, die ich für diese Woche festgelegt habe. Ansonsten ist die Deutschstunde für heute zu Ende und du kannst dich entspannt zurücklegen und zuhören, wie es Erich Kästner weiter so ergangen ist. Wie du dich sicherlich erinnerst, ist er ja im letzten Kapitel geboren worden. Ich nehme also an, dass wir im heutigen Kapitel erfahren, was er so erlebt hat, als er wirklich noch ein sehr, sehr kleiner Junge war. Was meinst du? Wollen wir es herausfinden? Na dann komm, hopp, los! Das 5. Kapitel. Die Königsbrücker Straße und ich. Die Königsbrücker Straße begann als Verlängerung der Achse Prager Straße, Schlossstraße, Augustbrücke, Hauptstraße und Albertplatz freundlich und harmlos. Mit Hollacks Festsälen, einer alten Gastwirtschaft nebst Vorgarten auf der einen und mit der von Nolschen Privatschule für höhere Töchter auf der anderen Seite. Damals gab es noch höhere Töchter. So nannte man Mädchen, deren Väter adlig waren oder eine Menge Geld verdienten. Höhere Töchter hießen sie vielleicht, weil sie die Nase höher trugen als die anderen. Es gab aber auch höhere Schulen und noch höher als die höheren waren die Hochschulen. Und auch sonst war man nicht gerade bescheiden. An vornehmen Haustüren stand Eingang nur für die Herrschaften und an den Hintertüren für Lieferanten und Dienstboten. Die Herrschaften hatten ihre eigenen Treppen mit weichen Teppichläufern. Die Dienstboten und Lieferanten mussten die Hintertreppe benutzen. Sonst wurden sie vom Hausmeister ausgeschimpft und zurückgeschickt. An den hochherrschaftlichen Türen erklärten hochherrschaftliche Porzellanschilder streng und energisch Betteln und Hausieren verboten. Wieder andere Schilder benahmen sich höflicher und bemerkten, es wird gebeten, die Füße abzustreichen. Habt ihr es einmal versucht? Ich weiß bis heute noch nicht, was man tun muss, um sich die Füße abzustreichen. Ich wüsste zur Not, was man anstellen müsste, um sie sich anzustreichen. Andererseits, so hochherrschaftlich kann keine Villa sein, dass ich mir an der höchstherrschaftlichen Haustür die Füße lackierte. In solchen Fällen pflegt mein Vater zu sagen, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Nun ja, fast alle diese Schilder sind mittlerweile verschwunden. Sie sind ausgestorben. Auch die Göttinnen und Nymphen aus Bronze und Marmor, die nackt und ratlos am Treppenaufgang herumstanden, wie bestellt und nicht abgeholt. Höhere Töchter und bessere Herrschaften gibt es allerdings auch heute noch. Sie heißt nun nicht mehr so. Es steht nicht mehr auf den Schildern. In den drei Häusern meiner Kindheit gab es keine Marmorgöttinnen, keine Nymphen aus Bronze und keine höheren Töchter. Je mehr sich die Königsbrücker Straße von der Elbe entfernte, umso unfeierlicher und unherrschaftlicher geriet sie. Die Vorgärten wurden seltener und schmäler. Die Häuser waren höher, meistens vierstöckig, und die Mieten waren billiger. Es kam das Volkswohl, ein gemeinnütziges Unternehmen mit der Volksküche, der Volksbücherei und einem Spielplatz, der im Winter in eine Eisbahn verwandelt wurde. Es kam der Konsumverein, Bäckereien, Fleischereien, Gemüseläden, kleine Kneipen, eine Fahrradhandlung, zwei Papierläden, ein Uhrengeschäft, ein Schuhgeschäft und der Görlitzer Wareneinkaufsverein. In diesem Viertel lagen die drei Häuser meiner Kindheit, mit den Hausnummern 66, 48 und 38. Geboren wurde ich in einer vierten Etage. In der 48 wohnten wir im dritten und in der 38 im zweiten Stock. Wir zogen tiefer, weil es mit uns bergauf ging. Wir näherten uns den Häusern mit den Vorgärten, ohne sie zu erreichen. Je weiter unsere Straße aus der Stadt hinausführte, umso mehr veränderte sie sich. Sie durchquerte das Kasernenviertel. In ihrer Nähe auf leichten Anhöhen lagen die Schützenkaserne, die beiden Grenadierkasernen, die Kaserne des Infanterieregiments, die 177, die Gardereitkaserne, die Treinkaserne und die zwei Artilleriekasernen. Und an der Königsbrücker Straße selber lagen die Pionierkaserne, die Militärbäckerei, das Militärgefängnis und das Arsenal, dessen Munitionsdepot eines Tages in die Luft fliegen würde. »Das Arsenal brennt!« Ich höre die Schreie heute noch. Flammen und Rauch bedeckten den Himmel. Die Feuerwehr, die Polizei und die Sanitätswagen der Stadt und der Umgegend jagten in Kolonnen den Flammen und dem Rauch entgegen. Und hinter ihnen, außer Atem, meine Mutter und ich. Es war Krieg. Und mein Vater arbeitete dort draußen in den Militärwerkstätten. Die Flammen fraßen sich weiter und immer neue Munitionslager und Züge explodierten. Die Gegend wurde abgesperrt. Wir durften nicht weiter. Nun, am Abend, kam mein Vater verrußt, aber heil nach Hause. Und das brennende und explodierende Arsenal gehörte eigentlich gar nicht in dieses Buch, denn ich war schon damals konfirmiert und kein kleiner Junge mehr. Ja, und noch etwas später stand ich als Soldat mit umgehängten Karabiner vor der Pionierkaserne Wache, natürlich wieder auf der Königsbrücker Straße. Diese Straße und ich kamen voneinander nicht los. Wir trennten uns erst, als ich nach Leipzig zog. Dabei hätte ich mich gar nicht gewundert, wenn sie mir nachgereist wäre. So anhänglich war sie. Und ich selber bin, was sonst ich auch wurde, eines immer geblieben, ein Kind der Königsbrücker Straße. Dieser merkwürdig dreigeteilten Straße mit ihren Vorgärten am Anfang, ihren Mietshäusern in der Mitte und ihren Kasernen, dem Arsenal und dem Heller, dem sandigen Exerzierplatz am Ende der Stadt. Hier, auf dem Heller, durfte ich als Junge spielen und als Soldat strafexerzieren. Habt ihr schon einmal mit vorgehaltenem Karabiner Modell 98 250 Kniebeugen gemacht? Nein? Seid froh. Man kriegt für den Rest seines Lebens nicht wieder richtig Luft. Einige Kameraden fielen schon nach 50 Kniebeugen um. Sie waren gescheiter als ich. An die vierte Etage, Königsbrücker Straße 66, kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedes Mal, wenn ich an dem Haus vorbeiging, dachte ich, hier bist du also zur Welt gekommen. Manchmal trat ich in den Hausflur hinein und blickte mich neugierig um, doch er gab mir keine Antwort. Es war ein wildfremdes Haus. Dabei hatte mich meine Mutter mitsamt dem Kinderwagen 100 und aber 100 Mal die 4 Treppen herunter und hinaufgeschleppt. Ich wusste es ja, aber das half nichts. Es blieb ein fremdes Gebäude, eine Mietskaserne wie 1000 andere auch. Umso besser erinnere ich mich an das Haus mit der Nummer 48, an den Hausflur, an das Fensterbrett, wo ich saß und in die Hinterhöfe blickte, an die Treppenstufen, auf denen ich spielte, denn die Treppe war mein Spielplatz. Hier stellte ich meine Ritterburg auf, die Burg mit den Schießscharten, den Spitztürmen und der beweglichen Zugbrücke. Hier fanden heiße Schlachten statt, hier fielen französische Kürassiere nach kühnen Umgehungsmanövern über 2 Treppenstufen den Holkschen Jägern und Wallensteins Arkebusieren in den Rücken. Sanitätssoldaten mit dem Roten Kreuz am Ärmel standen bereit, um auf ihre Tragbaren die Verwundeten zu bergen. Sie wollten allen helfen, den Schweden und den Kaiserlichen aus dem 17. Jahrhundert, genauso wie der französischen Kavallerie aus dem 19. Meinen Sanitätern war jede Nation und jedes Jahrhundert recht. Doch zuvor musste der verbissene Kampf um die Zugbrücke aus dem Mittelalter entschieden werden. Es waren verlustreiche Gefechte. Eine einzige Handbewegung von mir erledigte ganze Regimenter. Und Napoleons alte Garde starb, aber sie ergab sich nicht. Noch im inneren Burghof, nachdem die Zugbrücke erstürmt worden war, focht man weiter. Die Nürnberger Zinnsoldaten waren harte Burschen und der Briefträger und die kleine Frau Wilke aus der 4. Etage mussten Riesenschritte machen wie die Störche im Salat, um Sieg und Niederlage nicht zu gefährden. Sie stiegen vorsichtig über Freund und Feind hinweg und ich merkte es gar nicht, denn ich war der Frontgeneral und der Generalstabschef für beide Armeen. Von mir hing das Schicksal aller beteiligten Jahrhunderte und Völker ab. Da hätte mich ein Postbote aus Dresden-Neustadt stören sollen, stören können? Oder die kleine Frau Wilke nur, weil sie ein paar Kohlrabis und ein bisschen Salz und Zucker einkaufen wollte? Sobald die Schlacht entschieden war, legte ich die toten, verwundeten und gesunden Zinnsoldaten in die Nürnberger Spanschachtel zurück, zwischen die Schichten aus feiner Holzwolle, demontierte die stolze Ritterburg und schleppte die Spielzeugwelt und die Spielzeugweltgeschichte in unsere winzige Wohnung zurück. Musik Königsbrücker Straße 48, das zweite Haus meiner Kindheit. Wenn ich in diesem Augenblick in München und als, wie man so sagt, älterer Herr die Augen schließe, spüre ich die Treppenstufen unter meinen Füßen und die Treppenkante, auf der ich hockte, am Hosenboden, obwohl es mehr als 50 Jahre später wahrhaftig ein ganz anderer Hosenboden ist als der von damals. Wenn ich mir die vollgepackte Einkaufstasche aus braunem Leder vorstelle, die ich treppauf trug, zieht es zunächst in meinem linken Arm und dann im rechten. Denn bis zur zweiten Etage hielt ich die Tasche mit der linken Hand, um an der Wand nicht anzustoßen. Dann nahm ich die Tasche in die rechte Hand und hielt mich mit der linken am Geländer fest. Und schließlich seufzte ich, genau wie damals, erleichtert auf, als ich die Tasche vor der Wohnungstür niedersetzte und auf den Klingelknopf drückte. Gedächtnis und Erinnerung sind geheimnisvolle Kräfte. Und die Erinnerung ist die geheimnisvollere und rätselhaftere von den beiden. Denn das Gedächtnis hat nur mit unserem Kopf zu tun und zu schaffen. Wie viel ist 7 mal 15? Und schon ruft Paulchen 105. Er hat es gelernt. Der Kopf hat es behalten. Oder er hat es vergessen. Oder Paulchen ruft begeistert 115. Ob wir dergleichen falsch oder richtig wissen, oder ob wir es vergessen haben und von neuem ausrechnen müssen, das gute Gedächtnis und das schlechte wohnen im Kopf. Hier sind die Fächer für alles, was wir gelernt haben. Sie ähneln, glaube ich, Schrank- oder Kommodenfächern. Manchmal klemmen sie beim Aufziehen, manchmal liegt nichts drin und manchmal etwas Verkehrtes. Und manchmal gehen sie überhaupt nicht auf. Dann sind sie und wir wie vernagelt. Es gibt große und kleine Gedächtniskommoden. Die Kommode in meinem eigenen Kopf ist zum Beispiel ziemlich klein. Die Fächer sind nur halb voll, aber einigermaßen aufgeräumt. Als ich ein kleiner Junge war, sah das ganz anders aus. Damals war mein Oberstübchen das reinste Schrankzimmer. Die Erinnerungen liegen nicht in Fächern, nicht in Möbeln und nicht im Kopf. Sie wohnen mitten in uns. Meistens schlummern sie, aber sie leben und atmen und zuweilen schlagen sie die Augen auf. Sie wohnen, leben, atmen und schlummern überall. In den Handflächen, in den Fußsohlen, in der Nase, im Herzen und im Hosenboden. Was wir früher einmal erlebt haben, kehrt nach Jahren und Jahrzehnten plötzlich zurück und blickt uns an. Und wir fühlen, es war ja gar nicht fort. Es hat nur geschlafen. Und wenn die eine Erinnerung aufwacht und sich den Schlaf aus den Augen reibt, kann es geschehen, dass dadurch auch eine andere Erinnerung erweckt wird. Dann geht es zu wie morgens im Schlafsaal. Eine besondere Sache sind die frühesten Erinnerungen. Warum erinnere ich mich an einige Erlebnisse aus meinem dritten Lebensjahr, aber an gar nichts aus dem vierten oder fünften? Wieso erinnere ich mich noch an Geheimrat Hähnel und die betulichen Krankenschwestern und an den kleinen Garten der Privatklinik? Ich war am Bein geschnitten worden. Die bandagierte Wunde brannte wie Feuer und meine Mutter trug mich, obwohl ich damals schon laufen konnte, auf beiden Armen nach Hause. Ich schluchzte. Sie tröstete mich und ich spürte jetzt noch, wie schwer ich war und wie müde ihre Arme wurden. Schmerz und Angst haben ein gutes Gedächtnis. Warum erinnere ich mich dann aber an Herrn Patitz und an sein Atelier für künstlerische Porträtfotografie in der Bautzner Straße? Ich trug ein Matrosenkleidchen mit weißem Plissé-Kragen, schwarze Strümpfe, die mich juckten, und Schnürschuhe. Heute tragen die kleinen Mädchen Hosen, damals trugen die kleinen Jungen Röckchen. Ich stand an einem niedrigen Schnörkeltisch und auf dem Tisch stand ein buntes Segelschiff. Herr Patitz steckte hinter dem hochbeinigen Fotokasten den Künstlerkopf unter ein schwarzes Tuch und befahl mir zu lächeln. Weil der Befehl nichts nützte, holte er einen Hampelmann aus der Tasche, wedelte damit in der Luft herum und rief wildvergnügt: Huhuhu, kuckuckuck, huhuhu, kuckuck. Ich fand Herrn Patitz schrecklich albern, tat ihm aber trotzdem den Gefallen und quälte mir der Mama zuliebe, die daneben stand, ein verlegenes Lächeln ins Gesicht. Dann drückte der Bildkünstler auf einen Gummiballon, zählte langsam vor sich hin und in sich hinein, schloss die Kassette und notierte den Auftrag. 12 Abzüge, Visitformat. Einen dieser 12 Abzüge besitze ich heute noch. Auf der Rückseite steht in verblasster Tinte: Mein Erich, 3 Jahre alt. Das hat meine Mutter 1902 hingeschrieben. Und wenn ich mir den kleinen Jungen im Röckchen betrachte, das rundlich und verlegen lächelnde Kindergesicht mit der sauber geschnittenen Ponyfrisur und die unentschlossene in Gürtelhöhe verhaltene linke Patschehand, dann jucken meine Kniekehlen heute noch. Sie erinnern sich an die wollenen Strümpfe von damals. Warum? Wieso haben sie das nicht vergessen? War denn der Besuch bei dem künstlerischen Porträtfotografen Albert Patitz wirklich so wichtig? War er für den Dreijährigen eine solche Sensation? Ich glaube es nicht und ich weiß es nicht. Und die Erinnerungen selber? Sie leben und sie sterben und sie und wir wissen dafür keine Gründe. Manchmal raten und rätseln wir an dieser Frage herum. Wir versuchen, den Vorhang ein bisschen hochzuheben und die Gründe zu erblicken. Die Gelehrten und die Ungelehrten versuchen es und meist bleibt es Rätselraten und Nüsse knacken. Und auch meine Mutter und ich versuchen es einmal. Bei einem Jungen aus der Nachbarschaft, der mit mir im gleichen Alter war und Naumann Richard hieß. Er war einen Kopf größer als ich, ein ganz netter Kerl und konnte mich nicht leiden. Dass es so war, hätte ich zur Not hingenommen, aber ich wusste nicht warum und das verwirrte mich. Unsere Mütter hatten schon nebeneinander auf den grünen Bänken im Garten des japanischen Palais an der Elbe gesessen, als wir noch im Kinderwagen lagen. Später hockten wir zusammen auf dem Spielplatz im Sandkasten und buchen Sandkuchen. Wir gingen gemeinsam in den Turnverein Neu- und Antonstadt, in der Alaunstraße und in die vierte Bürgerschule. Und bei jeder Gelegenheit suchte er mir eins auszuwischen. Er warf mit Steinen nach mir, er stellte mir ein Bein, er stieß mich hinterrücks, dass ich hinfiel. Er lauerte mir, der ahnungslos des Weges kam, in Haustoren auf, schlug mich und lief kreischend davon. Ich rannte ihn nach, und wenn ich ihn einholen konnte, hatte er nichts zu lachen. Ich war nicht ängstlich, aber ich verstand ihn nicht. Warum überfiel er mich? Warum ließ er mich nicht in Frieden? Ich tat ihm doch nichts. Ich hatte ihn ganz gern. Warum griff er mich an? Eines Tages sagte meine Mutter, der ich davon erzählt hatte, er kratzte dich schon, als ihr noch im Kinderwagen saßt. Aber warum denn, fragte ich ratlos. Sie dachte eine Weile nach. Dann antwortete sie, vielleicht, weil dich alle so hübsch fanden. Die alten Frauen, die Gärtner und die Kinderfräuleins, die an unserer Bank vorbeikamen, schauten in unsere Kinderwagen hinein und fanden dich viel reizender als ihn. Sie lobten dich über den grünen Klee. Und du meinst, das hat er verstanden als Baby? Nicht die Worte, aber den Sinn und den Ton, womit sie sagten, und daran erinnert er sich noch, obwohl er es gar nicht verstand? Vielleicht, meinte meine Mutter. Und nun mach deine Schularbeiten. Ich habe sie längst gemacht, antwortete ich. Ich gehe jetzt spielen. Und als ich aus dem Haus trat, stolperte ich über Naumanns Richards Bein. Ich sauste hinter ihm her, holte ihn ein und gab ihm eins hinter die Ohren. Es konnte schon sein, dass er mich seit unserer Kinderwagenzeit hasste, dass er sich daran erinnerte. Dass er mich gar nicht angriff, wie ich geglaubt hatte, sondern dass er sich nur verteidigte. Doch ein Bein stellen ließ ich mir deshalb schon lange nicht. Und? Hast du nun mehr von Erich Kästner erfahren, als er ein ganz kleiner Junge war? Hatte ich recht mit meiner Vermutung? Nicht so richtig, befürchte ich. Aber wir haben erfahren, dass er immer in der Königsbrücker Straße gewohnt hat und dass diese Straße offenbar ein Ende hatte, wo sehr wohlhabende Menschen wohnten und ein anderes, wo Menschen in eher bescheidenen Verhältnissen lebten. Und wir wissen jetzt, dass Erich Kästner es nur bis zur Hausnummer 38 geschafft hat, einem Gebäude, das aber immer noch keinen Vorgarten hatte. Das morgige Kapitel heißt Lehrer, Lehrer, nichts als Lehrer. Na, da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Für heute ist die Deutschstunde vorbei. Morgen schließen wir Pünktchen und Anton und das Thema der Inhaltsangabe dann endgültig ab. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich freue mich auf morgen und auf dich. Tschüss!